Wir beschäftigen uns in diesem Video mit euren Fragen. Ich beantworte 5 Fragen zum Thema Hundebegegnung. Und ich glaube, es sind relativ viele Klassiker dabei. Wir gehen rein mit der ersten Frage. Wenn man im Aufbau doch nicht ausweichen kann, wie kann ich mich bestmöglichst verhalten? Das ist tatsächlich so ein Klassiker. Die Problematik ist, dass wenn ihr andauernd Ausraster forciert, ja, wenn es andauernd zu Ausrastern kommt, wird es tatsächlich so sein, dass die Hunde dieses Verhalten weiterlernen. Man muss aber woanders ansetzen. Natürlich ist es nicht sinnvoll, und das ist ja, wird ja häufig gedacht, ja, dann meidet man ja die Situation. Man muss ein Grundverständnis dafür haben, wie Begegnungen idealerweise trainiert werden. So, und dieses Grundverständnis ist halt unterschiedlich. Und ich kann nur die Art und Weise euch erläutern, wie ich trainiere. So, das Erste ist, dass es unfassbar wichtig ist, dass man analysiert und sich überlegt, warum macht der Hund das? Ja, warum macht der Hund das? Was treibt ihn an, dieses Verhalten weiterhin zu zeigen? So, das hat ja einen Grund, warum er das macht. Und ganz häufig finden wir Hunde vor, die dieses Ausrasten als Ventil haben. So, man muss sich vor Augen führen, dass Belohnung im Gehirn nicht nur in Anführungsstrichen positiv sind. Also es gibt auch Verhaltensweisen, die eine Ventilfunktion haben, die wiederum dazu führen, dass Hunde oder auch Menschen Verhaltensweisen häufiger zeigen. So, der Grund, warum Menschen sich in Kommentarspalten austippen, ist ja häufig, dass das ein Ventil für diese Menschen darstellt. So, das heißt, sie haben irgendwie Frust, sie sind unzufrieden, was auch immer, die tippen da und dann fühlt sich das fürs Gehirn irgendwie gut an. Dass das nicht gut ist, ist uns allen bewusst. Aber trotzdem hat diese Funktion für diesen Menschen ein Nutzen. So, das heißt, jedes Verhalten, das ein Lebewesen zeigt, hat für das Lebewesen einen Nutzen, sonst würde es das nicht häufiger zeigen. So, und bei Hunden müssen wir auch dahin und gucken und sagen, hey, was ist denn die Funktion von dir, lieber Hund? Warum machst du das? So, und dann gibt es Hunde, die sagen, beziehungsweise die haben das Bedürfnis, dass der Artgenosse weiter weggeht. Dann gibt es Hunde, die verbalisieren, dass der andere Artgenosse bitte weiter zu einem soll und können mit dem Frust nicht umgehen. Häufig haben wir aber auch Mischproblematiken. Das heißt, dass wir Hunde haben, die eigentlich gar nicht mehr gelernt haben oder gar nicht mehr unterscheiden können zwischen ich will da hin und ich will da nicht hin. Vergleichbar mit, wenn man ganz, ganz unglücklich vielleicht gerade ist im Dating-Leben, ja, dass man vielleicht sogar sagt, alle Paare sind doof, alles ist doof, sodass man so frustriert ist und eigentlich nach außen gar nicht strahlt, dass man Kontakt haben möchte, sodass man halt so ein bisschen frustriert ist. Und das sind halt viele Hunde auch, die halt eigentlich Kontakt möchten, aber dann die Hunde, ja, zum Reiz werden für, da darf ich eh nicht hin, und dann kotzen sich in Anführungsstrichen so richtig aus. Ähnlich wie einige Menschen in Kommentarspalten. So, das heißt, man muss gucken, was ist die Funktion des Verhaltens? Und ganz viele Hunde haben halt das Problem, dass sie gelernt haben, dass wenn sie laut werden, dass sich das für das Gehirn irgendwie gut anfühlt. Dieses destruktive Verhalten fühlt sich gut an. So, und das heißt, unabhängig davon, ob ein Hund Kontakt haben möchte oder nicht, ist, wenn er laut wird, mein erster Schritt immer, dieses Lautwerden so gut es geht zu reduzieren, weil ich das nicht haben möchte. Und weil ich weiß, dass es dem Hund im Endeffekt nicht gut tut. So, das heißt, erste Frage ist, warum machst du das, Hund? Was ist das? Was ist die Funktion? Also Funktion im Sinne von, willst du zum Hund hin? Soll der andere Hund weg? Hast du Angst? Ne? Also man muss man ein bisschen vorsichtig sein, das zu labeln. Also im Sinne von, hat er Angst? Hat er keine Angst? So, wir Menschen labeln aber gerne. Das heißt, fragt euch, warum euer Hund das macht. Und der zweite Schritt ist dann, sich zu fragen, was ist die Funktion hinter dem Verhalten? Ja, warum ist dieses destruktive Verhalten durchgehend vorhanden? Das ist das Erste. Und daraus, jetzt wird auch schlüssig, warum es so wichtig ist, dass man die Auftretenswahrscheinlichkeit für dieses unerwünschte Verhalten gering hält. Also ich möchte möglichst wenig, dass mein Hund dieses unerwünschte Verhalten zeigt, im Sinne von, dass er laut wird. So, das heißt, wir müssen dem Hund ein anderes Verhalten beibringen, was er stattdessen zeigt. Und das ist relativ vielseitig. Ich persönlich fokussiere mich da auf Verhaltensweisen, die mir als Mensch sehr gut tun. Und das sind so Sachen wie, lieber Hund, du siehst einen anderen Hund, wende dich ab. Also ich helfe dem Hund im ersten Schritt, gute Entscheidungen zu treffen. Dafür brauche ich ein gutes Trainingssetting. Ja? Ich muss halt ein Trainingssetting haben, wo der Hund das Verhalten zeigen kann. So, das heißt, ich trainiere nicht einfach auf einer Spaziergeroute, wo random ein Hund um die Ecke kommt, sondern ich suche mir ganz gezielt Orte, wo ich Begegnung trainieren kann. Und im zweiten Schritt geht es darum, dass nachdem der Hund gelernt hat, sich abzuwenden, dass er sich selber abwendet. Und dann geht es darum, im weiteren Schritt zu schauen, dass wir an Hunden vorbeigehen können. Nur das nächste Problem ist, dass Menschen die Level, die wir eigentlich brauchen für Hundebegegnungen, durchgehend überspringen. So, das heißt, viele Menschen sagen dann, ich muss an dem Hund vorbeigehen, was wiederum dazu führt, dass der Hund das noch gar nicht richtig gelernt hat und dieses Verhalten noch nicht richtig aufrechterhalten oder nicht richtig gezeigt werden kann in so einer Situation, was wiederum dazu führt, dass der Hund überfordert ist und ausrastet, man das ganze Training gefühlt hinterfragt. Also das heißt, man muss gucken, dass man sich Level setzt, sagt, pass auf, Level 1 ist zum Beispiel Hund auf Distanz, mein Hund wendet sich ab, Level 2 ist zum Beispiel Hund wendet sich selber ab und das letzte Level ist, dass wir an einem Hund vorbeigehen. So, und wenn du Level überspringst, hast du das wie im, weiß ich nicht, wenn du irgendwie zockst, ist das gleich, ja, entweder klappt es, ja, oder es geht halt voll in die Hose und du verlierst in Anführungsstrichen Leben. So, und ähnlich ist das auch bei Hunden. So, das heißt, überfordert euch und eure Hunde nicht, baut neues Verhalten auf. Und darum ist es so wichtig, dass man die Auftretenswahrscheinlichkeit für dieses unerwünschte Verhalten so gut es geht reduziert, weil es sich eben festigt und weil wir auf Dauer Jackpot-artige Belohnung haben. Das heißt, wenn es ein Ventil für den Hund ist, dass es sich danach gut anfühlt, den anderen weggeschickt zu haben oder sich auch einfach Luft gemacht zu haben. So viele Hunde sind halt, weiß ich nicht, die sind richtig angespannt und dann bullen die einmal alles raus und dann geht es ihnen besser. Dann, boah, jetzt hat's, das hat mir gut getan hier, mein ne? Meine Tastatur in Anführungsstrichen da rein zu kloppen. Ne? Also, wenn sich das gut anfühlt, dann wird das Hundegehirn, ich sage bewusst nicht der Hund, aber das Hundegehirn wird sich diese Strategie merken und wird sagen, ja, das mache ich nochmal. Das lohnt sich einfach unfassbar doll für mich. So, das heißt, wenn es eine Ventilfunktion hat, muss man, sollte man tun, nicht darauf achten, dass der Hund halt nicht zwischendurch Erfolg hat, weil das wiederum jackpotartig belohnt wird. So, du hast halt lange keinen Erfolg gehabt und dann kotzt du nochmal richtig rum, in Anführungsstrichen, und dann fühlt sich das wieder so gut an und schon ist man in diesen alten Mustern drin. Das heißt, wenn die Möglichkeit da ist, versucht Orte zu wählen, wo ihr wirklich Ausraster vermeidet. Ja, und das letzte Level, allerletzte Level ist, ne? Natürlich an Hunden vorbeizugehen, so nicht ein Leben lang auf Abstand zu leben. Aber das, ich würde mir Zeit lassen, was das angeht. Ja, ich würde nicht vorschnell irgendwie durch Begegnung durchgehen, außer es geht mal nicht anders, ne? Und das war ja auch so ein bisschen die Frage, wenn es nicht anders geht, Abstand schaffen, Keks auf den Boden schmeißen. Wenn der Hund noch kein richtiges Verhalten kann, was willst du da machen? Kannst du mit 3000 Mal Nein sagen, wird nicht funktionieren. Tatsächlich ist es ein Dilemma, Augen zu und durch, den Schaden, Anführungsstrichen, so gering wie möglich halten. Mit Schaden meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass der Hund davon Schaden trägt, sondern eigentlich eher so, dass der Trainingsaufbau, ne? Also dass man halt möglichst wenig jackpotartige Belohnung für den Hund hat. Das ist auch so eine Klassikerfrage, warum legen sich Hunde hin, warum legt sich mein Hund hin und wie kann ich reagieren? Das Problem ist ganz häufig, dass Hunde gelernt haben, dass so Mikrosignale von Menschen nicht gelesen werden oder nicht gehört werden und sie dann im Endeffekt lauter werden müssen, damit wir Menschen reagieren. Und dieses Hinlegen, also wenn ein Hund auftaucht und dann legt man sich hin, entsteht häufig, wenn Hunde einen anderen Hund sehen oder einen Reiz sehen, langsamer werden und dann gesagt wird, jetzt komm mit und sie kurz mitgezogen werden oder ne, also ein Impuls gesetzt wird, so komm jetzt mit und man geht weiter und im Endeffekt ist dazu führt, dass der Hund sich abspeichert, okay, aber eigentlich hätte ich gerne noch weiter geguckt, also die Funktion des Verhaltens stehen ist gewesen, ich möchte mich mit dem Reiz vermutlich auseinandersetzen, ist eine Hypothese, ne? Zu 100% kann ich das nicht sagen, kann die Hunde nicht fragen, aber die Hypothese für mich ist, wenn Hunde sich hinlegen, ist die Funktion dahinter, dass sie sich länger mit dem Reiz auseinandersetzen möchten. So, unter dieser Arbeitshypothese, die wir jetzt haben, würde ich halt mir überlegen, okay, dieser Hund hat sich halt hingelegt, weil er gucken möchte, ne? Resultierend daraus, dass man als Hund stehen geblieben ist, der Mensch sagt, komm weiter, weil man vielleicht Zeitdruck hatte und er irgendwann gelernt hat, okay, nur wenn ich mich hinlege, führt das dazu, dass ich auch weiter mich mit dem Reiz auseinandersetzen kann. Und irgendwann lernen die Hunde relativ schnell einen Anker zu setzen, weil sie genau wissen, dass der Mensch dann ja fast hilflos ist. Ne? Weil man mit so einem 30-Kilo-Hund hinter sich herschleifend ist halt zum einen nicht schön, zum anderen teilweise auch gar nicht machbar. Unabhängig davon, dass man es nicht machen sollte. Okay, also Funktion liegen ist, ich möchte mich mit dem Reiz auseinandersetzen. Ergo für uns nochmal, okay, wenn Hunde stehen bleiben, nimmt diese Funktion in Anführungsstrichen ernst, nimmt dieses Verhalten ernst, weil wir meistens erst aktiv werden, wenn die Hunde sich hinschmeißen und Anker setzen. Lauerstellung ist sehr häufig bei Hunden zu sehen, die entweder im Angriff sind, also dass sie sagen, okay, pass auf, ich greife dich gleich an. Oder bei Hunden, die so eine Spielaufforderung machen. Ich sag mal so, es ist nicht günstig, wenn Hunde das machen. Jedenfalls bei fremden Hunden nicht. Wenn die Hunde sich kennen, ist das meistens kein Problem. Aber wenn es bei fremden Hunden passiert, können sie sehr schnell ins offensive Messer laufen, weil diese Art und Weise der Annäherung nicht wirklich, oder wenn man Pech hat, bei dem Gegenüber nicht auf Freundlichkeit stößt. So, das heißt im Klartext, wenn du den Hund nicht kennst, würde ich halt tatsächlich vermutlich, weiß ich nicht, mich seitlich abwenden. Wenn ich den Hund nicht kennen würde, wäre ich eher gesagt vorsichtiger. Ja, da würde ich nicht einfach weitergehen und würde halt dem anderen signalisieren, dass er seinen Hund anleihen soll. Wenn ich den Hund kenne, kann das sogar Teil einer Spielsequenz sein. So, meine Hündin macht das zum Beispiel auch. Die ist aber eine Hündin, die würde, ich klopfe mal auf Holz, also die zeigt kein offensives Aggressionsverhalten. So, die wird halt sich immer, die wird immer ins defensive Verhalten rutschen, die wird sich immer untergeben und sie, also ich vermute, dass die Funktion bei ihr dahinter ist, dass sie sich so länger mit dem Reiz auseinandersetzen kann und sie gucken kann, was macht der andere Hund, ne? Also wie reagiert er auf mein, ich lege mich wieder hin, ich gehe ein paar Schritte, ich lege mich hin, ne? Also zu der Grundfragestellung, was soll man machen? Es kommt drauf an, ob du den Hund kennst. Wenn du den Hund nicht kennen würde, wäre ich halt ein bisschen vorsichtiger. Wenn ich den Hund kenne und das Teil dieser Begrüßungszeremonie ist, dann dürfen Hunde das bei mir gerne machen. Warum Hunde das machen, dieses Lauern, Teil einer Spielsequenz. Wo bemerkt, Spielen ist nicht immer gleich Spiel, sondern Hunde jagen sich. Ja? Also ursprünglich ist das Teil einer Jagdsequenz. Und da muss man auch ein bisschen gucken, was für ein Hund das ist. Ne? Also darum, ne? Es ist halt, Spiel ist nicht immer nur Spiel. Im Spiel wird auch gekämpft, im Spiel wird gejagt. Und das, was der Hund zeigt, ist halt Teil, nicht ursprünglich einer Spielsequenz, sondern ursprünglich einer Jagdsequenz. Und die im Spiel vielleicht gezeigt wird. Es kann aber auch sein, dass es nicht im Spiel endet, sondern in einer ungünstigen Jagdsequenz. Das heißt, wenn ein großer Hund, ja, da lauernd liegt und ich gehe da mit einem kleinen Dackel vorbei, kann das auch voll in die Hose gehen. Ja? Fehlgeleitetes Beutefangverhalten und so weiter und so fort. Von daher, pauschal würde ich halt sagen, pass auf, kein Kontakt. Und ich würde halt gucken, dass ich meinen Hund abschirme und gucke, dass er geschützt wird. Ja? Je nach Größe, je nach Alter, je nach Fitness und so weiter und so fort. Ja, hier ist die Frage nochmal. Ist es im Rahmen, wenn sich mein 5 Monate alter Welpe vor einer Begegnung auf den Boden legt? Das ist das, was ich eben gerade schon erklärt habe. Ich würde das als Hinweis dafür nehmen, dass dieser Hund sich länger mit Reizen auseinandersetzen muss. So, das heißt, versuch, ja, im Vorfeld aktiv zu werden. Wenn du einen Hund siehst, mach was mit ihm, sodass er nicht selber in Anführungsstrichen entscheidet, sich hinzusetzen, sondern dass du dann sagst, pass auf, ich sehe den Hund, du siehst ihn auch und jetzt hast du die Möglichkeit, dich weiter auseinanderzusetzen. Du musst also gar nicht proaktiv oder aktiv werden, indem du mir sagst, so, ich setze mich jetzt hin, ich lege mich jetzt hin, damit wir hier bleiben, weil nur so hörst du mich, sondern ich würde proaktiv dem Hund mitteilen, hey, pass auf, ich verstehe, dass du dich mit dem Reiz auseinandersetzen möchtest. Wir gucken jetzt zusammen zum Beispiel, zwischendurch nimmst du ein paar Kekse an, aber ich würde halt tunlichst vermeiden, dass er diese Entscheidung selber trifft. Nicht, weil er die Entscheidung nicht treffen darf, sondern weil dir die Entscheidung zukünftig auf die Füße fallen wird, weil er nämlich dann eigenständig mit 30 Kilo, wenn du Pech hast, die Entscheidung trifft und sie auf dem Boden liegt und dann stehst und denkst dir, kriege ich meinen Hund nicht weiter. Das heißt, nimm ihm die Entscheidung ab, ja, sag, pass auf, ich sehe den Reiz auch, wir gucken gemeinsam, aber gib ihm den Hinweis, das Signal dafür, dass jetzt geguckt wird und lass ihn nicht selber das Signal suchen, weil er wird sich suchen, wenn er meint, dass es dann irgendwann der Fall ist. Und das kann dann tatsächlich im Verhalten so enden, dass die Hunde sich hinlegen, den Anker werfen und man da steht und denkt sich, ja, scheiße, komm hier nicht weg. Mein Hund reagiert nur an der Leine und nur auf manche Hunde, im Freilauf nie. Es ist auch tatsächlich ein absoluter Klassiker, weil sehr, sehr viele Hunde tatsächlich eine Leinenaggression haben, die, wie das Wort schon sagt, mit der Leine zu tun hat. Viele Hunde sind eingeschränkt an der Leine oder fühlen sich eingeschränkt. Dass sie eingeschränkt sind, ist klar. Aber sie fühlen sich im Endeffekt eingeschränkt und es gibt bestimmte Hinweisreize für sie, also im Sinne von Zugpunkte, Druckpunkte am Hals oder am Geschirr. So, das heißt, wenn da Druck drauf kommt, reagieren sie schon mit einem bestimmten Verhalten. Das heißt, einige Hunde haben gelernt, unter der Voraussetzung, ich bin an der Leine, komme ich hier nicht weg. Einige Hunde haben gelernt, unter der Voraussetzung an der Leine darf ich nicht zum anderen Hund. Unter der Voraussetzung, dass ich Zug spüre, wo auch immer, Hals oder Rücken, löst das sofort bei mir ein Gefühl aus und dieses Gefühl zeigt sich in einem bestimmten Verhalten. So, das heißt, wenn eure Hunde im Freilauf kein Problem mit anderen Hunden haben, kann es schon eine erste Hilfe sein, dass ihr eine andere Leine benutzt, die bedeutend leichter ist, die bedeutend länger ist und die vielleicht irgendwo dran gemacht wird, wo der Hund es nicht kennt. Ich nutze es wahnsinnig gerne bei Hunden, die total entspannt sind mit Hunden im Freilauf, so Frontführgeschirre, weil sie das häufig nicht kennen. Und da mache ich halt so eine 3 bis 5 Meter Leine dran. Und was ich sonst mache, ist dann halt, dass ich die Hunde am Rückenring oder am Halsband führe. Man muss bei den Leinenlängen so ein bisschen aufpassen, ne? Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn euch die Hunde an 5 Meter ins Halsband brettern, ist das nicht wirklich günstig für die Halswirbelsäule. Ist auch nicht günstig, wenn der Hund hier reinbrettert. Das heißt, du musst dafür Sorge tragen, wenn du eine 5 Meter Leine dran hast, dass der Hund sich nicht verletzen kann, unabhängig davon, wo er geführt wird. Aber das ist häufig schon so ein Erste-Hilfe-Ding in Hundebegegnungen, wenn man einfach einen anderen Druckpunkt in Anführungsstrichen hat, ne? Also ein anderes Körpergefühl erzeugt. Das heißt, viele Hunde sind schon nicht mehr oder weniger reaktiv, wenn man das Geschirr abnimmt oder ihnen Geschirr anlegt. Wenn man den Frontring benutzt, wenn man eine andere Leine nutzt, eine leichtere Leine, einen anderen Karabiner nutzt und genau, ob man darauf achtet, tatsächlich, was eventuell so Auslöser sein können, die das Verhalten, die zu dem Verhalten führen. Das ist übrigens eine Frage jetzt hier, die super häufig vorkommt, aber in vielen Begegnungstrainings gar keine Relevanz findet. Mit genug Abstand schaffen wir Fremdhundebegegnungen ganz gut. Sie pöbelt allerdings hinterher oder wenn sie die Spur des Hundes dann riecht. Was kann ich besser machen? Das ist eine super spannende Frage und da müssen wir wirklich mal uns vor Augen führen. Wir trainieren hier ein Lebewesen, was unzählige Male besser riechen kann als wir. Und wir maßen uns an, immer davon auszugehen, dass es der visuelle Reiz ist, der das Problem darstellt. Also wir gehen ja immer von der Annahme aus, ja, wenn mein Hund den anderen Hund sieht, dann rastet er aus. Der riecht den Hund schon vorher. So, das heißt, der erste Schritt, wenn man es ganz logisch nehmen sollte, ist eigentlich, wir müssen ein anderes Gefühl zu dem Geruch herstellen. Und das wird häufig im Begegnungstrainings überhaupt nicht bedacht. So, da wird einfach wild an Reizen trainiert, aber der Geruch, ja, der wird nicht trainiert. Und so, das heißt, ich kenne das aus eigener Erfahrung. So, ich hatte meinen Hund, ich habe unten dann gesehen, so, ah ja, okay, der Nachbarshund geht spazieren. Und wir sind aus der Haustür raus und Nackenhaare gingen hoch und so weiter und so fort. Ich wusste das halt schon vorher, was ich ganz nett fand, weil so konnte ich trainieren. Aber dieser Geruch hat sofort ein Gefühl ausgelöst. Und das nennt sich konditionierte emotionale Reaktion. Da können wir, haben alle Menschen auch, ne? Also das haben wir auch. Wenn du zum Beispiel das Parfüm deines Ex-Menschen riechst, dann wirst du wahrscheinlich sofort ein Gefühl dazu haben. Oder wenn du die erste Mandarine riechst, hast du das erste Gefühl dazu. Also du hast sofort einen Gedanken, ein Gefühl dazu. Und das ist bei Hunden genau das Gleiche. Die riechen etwas und reagieren sofort. Das hat den Grund, dass Gerüche ungefiltert ins Gehirn gehen. Also du nimmst einen Geruch wahr und der wird abgespeichert. Punkt. Du kannst aber nicht sagen, wie der abgespeichert wird. Das hat ja auch einen Grund, ne? So, Gerüche müssen ungefiltert ins Gehirn gehen. Ursprünglich mussten sie das mal, immer noch sinnvoll. Aber zum Beispiel, wenn Lebensgefahr droht, ja? Das heißt, wenn Geruch von Feuer, du riechst es und du musst nicht drüber nachdenken, was du machst, sondern das erzeugt sofort eine Reaktion in dir. Du schläfst, du riechst Feuer, ne, oder riechst was Verbranntes und es erzeugt sofort eine Reaktion. Dein Gehirn muss dich darüber nachdenken, ob du aufwachst. Ja? Also, das zur Theorie und die Praxis ist, wir müssen die Gerüche mit ins Training nehmen. Das ist unfassbar wichtig. So, das heißt, erster Schritt ist, wenn du weißt, ah, okay, da ist ein anderer Hund gewesen und der ist dran vorbeigegangen, würde ich die Sequenz am Ende, ja, anders gestalten. Ich würde den Hund aktiv in die Suche schicken. So, such den Geruch, also im Sinne von eine Futtersuche machen. Ich würde Kekse auf den Boden legen oder ich würde auch sogar irgendwas Hochwertiges auf den Boden drücken. Man kann so ein bisschen Käse auf den Boden drücken oder ein bisschen Fleischwurst auf den Boden legen oder ein bisschen Wurstwasser, keine Ahnung, sodass er den Geruch mit was Attraktivem verknüpft. So, das kann schon alleine dazu führen, dass du eine Verbesserung hast. So, wir denken halt häufig zu sehr im Verhalten. Also ihr fragt euch immer, ja, wie kann ich das Verhalten verändern? So, wir haben aber noch ganz andere Parameter, die wir verändern können. So, in dieser Situation jetzt hier zu sagen, ja, ich könnte dem Hund sagen, nein, lass das, hör auf damit. Ja, ich könnte mir auch überlegen, wie kann ich die Belohnung so krass, also die attraktiven Reize so gut aufbauen, dass mein Hund in der Lage ist, trotz dieses anderen Hundes diese Reize, also diesen Futterreiz, dieses Futter zum Beispiel anzunehmen. So, das heißt, was ich mache, ich gebt den Hund aktiv ein Signal für, jetzt kannst du schnüffeln und verknüpfe diese Schnüffeln halt etwas sehr Attraktivem und das baue ich halt im Vorfeld auf. So, und wenn die Hunde halt sofort wieder losschießen, dann würde ich halt nicht direkt irgendwie Nein sagen, sondern überlegen, wie lange hast du das richtige Verhalten belohnt? War das vielleicht etwas zu kurz? In der Regel kannst du das relativ schnell fixen, indem du dem Hund mehr Kekse neben dir gibst und dann quasi ihn aktiv in die Suche schickst, also in die Nachsuche des Geruchs des Fremdhundes. Ängstliche Hündin in Hundebegegnungen, wo sie nicht ausweichen kann, knurrt und bellt. Ja, das ist ein normales Verhalten. Das ist ein normales Verhalten dahingehend, wenn ich mich bedroht fühle, zeige ich ein bestimmtes Verhalten. So, und Hunde sind halt nicht die, für die wir sie häufig halten, dass wir Menschen, dass sie nur uns vertrauen müssen, dann sind alle Ängste weg. So, das ist halt utopisch. So, ich könnte dir auch sagen, wir nehmen es mal an, du hast Angst vor Spinnen oder vor Schlangen oder was auch immer. Nimm mal Haus, also einfach Spinnen, so hier, die bei uns auch im Herbst wieder schön im Haus sind. Du magst diese schwarzen Spinnen nicht. So, ich kann dir noch so oft sagen, pass auf, das ist eine Spinne hier, die ist einheimisch, die tut dir nichts. Sie hat eigentlich mehr Angst vor dir. Wenn jemand eine ausgeprägte Spinnenphobie hat oder auch nur, weiß ich nicht, wie ich, so ich mag die nicht so gerne. Also früher hatte ich relativ viel Schiss, in Anführungsstrichen, und mittlerweile können wir uns ertragen, aber ich brauche sie nicht neben meinem Bett und ich brauche sie auch nicht im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob es Angst ist oder ich weiß es nicht. Egal, auf logischer Ebene weiß ich, die tut mir nichts. Ne? Ist vielleicht eher Ekel. Aber wenn man richtig Angst hat vor Spinnen, da kann ich dir noch so häufig sagen, die tut dir nichts. Lass sie doch einfach da. Die macht nichts. Das kann ich dir noch so häufig sagen. Dein Gehirn wird es mir nicht abkaufen. Ja? Und genau das gleiche auch mit bei Hunden. Und also ich sag mal so, so eine Spinne, die ist hier in unseren Gefilden keine Bedrohung. Ein Mensch ist eine aktive Bedrohung für einen Hund, der gegebenenfalls schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Ja, wenn ich erlebt habe selber, dass ich eingefangen wurde, dass ich im Shelter gelebt habe, wo ich eventuell nicht so gut behandelt wurde von Menschen, dann ist meine Angst ja realistisch. Also das ist ja nicht etwas, was irgendwie so, ne, so ja, so, es ist realistisch. Oder aber, wenn ich ein Hund bin, der eine Mutterhündin hatte, die schon auf der Straße gelebt hat und Angst haben musste, um zu überleben. Diese Hündinnen übertragen natürlich die Ängste auf ihre Kinder, weil es sehr schlimm wäre, wenn ein Lebewesen in einem Umfeld lebt, wo es keine Angst hat, wo es eigentlich Angst haben müsste. So, das heißt, ein Hund, der zum Beispiel irgendwo lebt, wo er potenziell totgefahren wird auf der Straße, der muss ja Angst vor Autos haben. Ist ja logisch, ne? Die Angst schützt den Hund davor, zu überleben. So, jetzt hier in unseren, jetzt weiß ich nicht, wenn der Hund zu uns kommt, ist diese Angst halt nicht mehr notwendig. Aber sie ist ja trotzdem in dem Hund drin. Und das ist halt dieses Schwierige, dass man diesen Hunden erstmal beibringen muss, dass sie nicht Angst haben müssen. Das gelingt aber nicht, indem ich ihn gut zurege und sage, hey, du musst keine Angst haben, der tut dir nichts, sondern ich muss proaktiv und systematisch mit diesem Hund trainieren, dass seine Gefühlswelt sich verändert. Weil nur wenn die Gefühlswelt sich verändert, ich automatisch auch eine Verhaltensänderung habe. So. Ich muss gucken, dass der Hund ein anderes Ausgangsgefühl dem Fremdhund gegenüber hat, weil ich nur so tatsächlich eine Verhaltensänderung richtig erzeugen kann und dafür brauche ich Abstand. Das heißt, das ist jetzt vielleicht hart, wenn du relativ schnell Erfolg haben möchtest, gib dem Hund den Abstand. Wenn du es nicht kannst, musst du damit rechnen, dass es länger dauert. So, wir haben zwei Labbys. Wie kann ich das aufbauen, wenn ich mit beiden gleichzeitig gehen muss? Also wenn du zwei Hunde hast und nicht einzeln trainieren kannst, dann ist das immer relativ, finde ich sagen, schwierig. Also man muss halt den Hunden die Sachen einzeln beibringen, das ist am sinnvollsten. Und ich beginne dann mit dem Hund, also der meistens jünger ist, und dem bringe ich das bei und dann nehme ich den irgendwann mit. Also vorher gehe ich einzeln. Und wenn ich halt zusammen gehe, dann so nutze ich halt Strecken, wo ich auf Abstand gehen kann. Also man muss ganz klar sagen, wenn du mit zwei Hunden unterwegs bist, ist Abstand dein bester Freund und du brauchst halt Distanz zum Trainieren. Der Vorteil ist bei der Hunderasse, die du hast, sie ist ja in der Regel futteraffin. So, das heißt, man kann relativ schnell Verhalten über Futter erzeugen. Das heißt, ich würde überlegen, hey, nutz Abstand und überleg dir ein Verhalten, was du parallel mit beiden machen kannst, sicher die Hunde gut ab. Und dann sollte das hoffentlich schnell klappen. Aber man darf nicht vergessen, ne, Labradore sind halt auch Maschinen im Sinne von körperlich, ne? Also die gehen halt auch gerne nach vorne und haben halt auch ordentlich Kraft, gerade die Standardlinien. So, letzte Frage. Ist es schlimm, immer Leckerchen in Hundebegegnungen zu benutzen für Belohnung, oder sollte es auch ohne funktionieren? Das hängt davon ab, was du wirklich auch möchtest. Und ehrlich gesagt, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich ein paar Kekse in der Hosentasche habe. Ich finde das, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Also ich nehme einen Kotbeutel mit, ich nehme die Leine mit, ich nehme den Hund mit, ich nehme ein Halsband mit und ich nehme ein paar Kekse mit. Und wenn es dem Hund hilft und dem Menschen hilft, Kekse in einer Hundebegegnung zu geben und es dazu führt, dass man ein entspanntes Hundeleben hat, why not? Why not? Also warum nicht? Häufig ist es doch eher eine Ebene, wo man sich fragt, was denken die anderen? Oder? Also was könnte wer anders denken, dass ich meinem Hund immer noch in einer Hundebegegnung Keks gebe? Und dann kann ich einfach nur sagen, lass die anderen doch denken. Lass sie doch denken, was sie denken wollen. Die werden eh sich in Teil denken, ohne egal was du machst. So, das heißt, stell dir die Frage, was hilft dir und was tut dir gut und was tut deinem Hund gut? Geh in dich, frag dich, hilft es euch? Und wenn es euch hilft, hast du deine Antwort gefunden. So, das heißt, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Wir sind für euch da. Tschüssi.